Abschnitt 16.2 Emotionen in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Beispiel: Stellen Sie sich einmal eine Kassiererin an der Supermarktkasse vor, die lieber einen kreativen Beruf ausüben würde, einen tyrannischen Abteilungsleiter hat und zudem noch schlecht bezahlt wird. Nun beschwert sich auch noch ein Kunde in einem sehr unfreundlichen Ton über die lange Wartezeit an der Kasse, für die die Kassiererin am wenigsten verantwortlich ist. Sie ärgert sich sehr und würde am liebsten ihrem Ärger Luft machen. Sie könnte dem Kunden in ebenfalls unfreundlichem Ton sagen, dass sie ihn für einen Querulanten hält. Dennoch muss sie Kunden gegenüber freundlich bleiben, da sie sonst ihren Job verlieren würde. Beispiel Ende. Die Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt sich mit Verhalten und Erleben bei der Arbeit, beziehungsweise in Organisationen wie produzierenden Betrieben und Dienstleistungsbetrieben aller Art. Dieser Zweig der Psychologie hat sich bereits in den Anfängen der wissenschaftlichen Psychologie etabliert. Mit Emotionen hat er sich aber lange nicht beschäftigt. Zwar wird das Thema Arbeitszufriedenheit seit den 1930er Jahren intensiv beforscht, aber Zapf weist darauf hin, dass man dabei kaum Bezug auf emotionspsychologische Theorien und Befunde genommen hat. Im gerade genannten Beispiel sind bereits einige Bereiche angesprochen, in denen Emotionen bei der Arbeit und in Organisationen auftreten können. Der erste Bereich ist der Arbeitsprozess. Die Tätigkeit selbst kann Spaß oder Freude machen. Csikszentmihalyi hat in diesem Zusammenhang den Begriff Flow geprägt. Damit ist ein selbstvergessenes, freudiges Aufgehen in einer Tätigkeit gemeint. Dieses Gefühl sollte vor allem dann auftreten, wenn man von einer Aufgabe seinen Fähigkeiten entsprechend optimal gefordert wird und wenn man die Tätigkeit als sinnvoll erlebt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Angst, Stress oder Langeweile entstehen. Emotionen können sich zweitens auf das Arbeitsergebnis und die Folgen beziehen. Bei manchen Arbeitsprozessen sind Erfolg oder Misserfolg bereits während des Prozesses oder direkt am Ende des Prozesses ersichtlich. Immer häufiger werden in Organisationen mit den Beschäftigten Zielvereinbarungen getroffen, die man erfüllen oder verfehlen kann. Im weitesten Sinne zählen zum Ergebnis auch der Lohn und die Anerkennung. Die mit dem Erfolg bzw. Misserfolg verbundenen Emotionen sind dann zum Beispiel Stolz und Freude oder Ärger, Scham und Frustration, je nachdem, woran man den Erfolg oder das Scheitern zurückführt. Der dritte Bereich, in dem Emotionen entstehen, ist die soziale Interaktion. Dies kann die Interaktion mit Vorgesetzten bzw. Untergebenen und Kollegen, aber auch die Interaktion mit Kunden, Patienten oder im Fall von Lehrpersonen mit Schülern sein. Bei der Interaktion entstehen Emotionen wie Freude und Zuneigung im positiven Falle oder Ärger, Wut, Enttäuschung oder Hass im negativen Falle. Teamarbeit, die naturgemäß mit Interaktion verbunden ist, birgt Potenzial für positive und negative Emotionen. Negative Emotionen können zum Beispiel entstehen, wenn es Teammitglieder gibt, die unzuverlässig arbeiten oder sich nicht für das Teamergebnis verantwortlich fühlen. Extrem negative Emotionen wie Hass, Neid und Verzweiflung können im Zusammenhang mit Mobbing entstehen. Der vierte Bereich, der in Organisationen Ursache von Emotionen sein kann, ist die Organisation als solche. Dabei spielen Faktoren wie Betriebsklima, Arbeitsbedingungen und das Ansehen der Organisation eine Rolle, aber auch Gerechtigkeit und Arbeitsplatzsicherheit. Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Emotionen und Leistung ist häufig gestellt worden. Six und Eckes haben eine Meta-Analyse zum Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung durchgeführt, in die über 100 Studien mit insgesamt über 16.000 Versuchspersonen eingegangen sind. Die Zusammenhänge haben sich nur als mäßig erwiesen und sind über eine Korrelation von R gleich 0,29 nicht hinausgegangen. Insgesamt ist die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Emotionen und objektiven Leistungskriterien schwierig, da die Befragungen aus Datenschutzgründen meistens anonym sind und Daten über Emotionen so nicht mit objektiven Leistungsdaten zusammengebracht werden können. Inzwischen ist aber neben der Produktivität auch das Wohlbefinden zu einer Zielgröße in Organisationen geworden. Man kann davon ausgehen, dass Wohlbefinden am Arbeitsplatz einen positiven Einfluss auf die Bindung der Arbeitnehmer an das Unternehmen hat. Ein wichtiger Forschungszweig zum Thema Emotionen in Organisationen bezieht sich auf die von Hochschild so bezeichnete Emotionsarbeit. Im vorhin genannten Beispiel muss die Kassiererin die berühmte gute Miene zum bösen Spiel machen. Sie ist verärgert und muss trotzdem ein freundliches Gesicht machen. Die Notwendigkeit, bestimmte Emotionen zu zeigen und andere wiederum zu verbergen, besteht in den verschiedensten Berufen. Siehe hierzu auch Kapitel 13 2.3. Bei Dienstleistungsberufen wird zum Beispiel von den Beschäftigten erwartet, dass sie sich den Kunden gegenüber freundlich verhalten, auch wenn diese selbst unfreundlich sind. Krankenschwestern sollen nicht zeigen, wenn sie sich ekeln oder sind angehalten, Mitgefühl mit Patienten zu zeigen. Ein Versicherungsverkäufer muss ein besorgtes Gesicht machen, wenn er mit den Kunden über die zu versichernden Risiken spricht. Und Erzieher dürfen nicht lachen, wenn sie ihre Schützlinge wegen eines Vergehens zurechtweisen. Die zu zeigenden Emotionen können mit den erlebten Gefühlen übereinstimmen, tun dies aber häufig nicht. Man spricht in diesem Fall von emotionaler Dissonanz. Bei fehlender Übereinstimmung ist Emotionsregulation, siehe Kapitel 13, erforderlich, die in vielen Fällen als belastend empfunden wird. Zapf und Holz gehen davon aus, dass Emotionsarbeit weiter an Bedeutung gewinnen und die Zahl der Dienstleistungsarbeitsplätze weiter zunehmen wird. Dann wird womöglich die Fähigkeit zur Emotionsregulation zum Gegenstand der Personalauswahl und Entwicklung werden.